Deutschlandfunk. Der Tag.
Wenn die Preissteigerung durch den Krieg so bleibt wie bisher, werden weltweit Übergewinne deutlich über 1000 Milliarden Euro entstehen.
Es sind gigantische Gewinne, die da gerade anfallen.
Und diese Gewinne sind bei ganz wenigen großen Öl- und Gaskonzernen konzentriert.
Und Leute wie Christian Trautwetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, die machen sich Gedanken, wenn Unternehmen mithilfe einer einzigen Krise und ohne viel weiteres Zutun so viel Geld verdienen. Übergewinne nennt sich so etwas und seit einigen Tagen läuft deshalb bei uns die Debatte, ob man diese Gewinne nochmal extra besteuern sollte.
Der Fiskus kennt keinen Übergewinn.
Christian Lindner ist strikt dagegen.
Der deutsche Fiskus kennt nur Gewinn und der wird besteuert. Er kann nicht beurteilen, was ein Übergewinn ist.
Und es gibt noch viel mehr Argumente kontra und pro Übergewinnsteuer. Ich habe mit meinem Kollegen Markus Wolf drüber gesprochen. Der beobachtet diese ganze Debatte schon etwas länger und er ist fasziniert. Außerdem habe ich heute Mittag diese Forderung hier gehört.
Dass wir die landwirtschaftliche Tierhaltung auf neue, auf kräftigere Beine stellen müssen. Denn nur so gibt es für landwirtschaftliche Tierhaltung auch künftig vor dem Hintergrund der Klimakrise eine Zukunft.
Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, hat seine Ideen für ein Tierwohl-Label vorgestellt. Eine Kennzeichnung erstmal nur für Schweinefleisch. Wie genau das aussehen könnte und wie wahrscheinlich es ist, dass sich damit etwas an der Massentierhaltung in viel zu engen Stellen ändert, das hat mir Nadine Lindner erklärt. Alles heute, an diesem Dienstag, dem 7. Juni 2022. Hier ist der Tag und ich bin Tobias Armbrüster. Hallo. Übergewinnsteuer. Vor ein paar Tagen hätte ich mit dem Wort noch gar nichts anfangen können. Und auf einmal ist es schon fester Bestandteil im Nachrichtenvokabular. Übergewinne besteuern, Gewinne besteuern, die Unternehmen machen, nur weil in der Krise auf einmal die Preise massiv steigen. Die Debatte ist über die Pfingstfeiertage nochmal so richtig hochgekocht. Ich wollte mir das Ganze deshalb heute Mittag nochmal genauer erklären lassen von meinem Berliner Kollegen Markus Wolf. Hallo Markus.
Hallo Tobias, grüß dich.
Markus, lass uns einfach mal so anfangen. Wo genau liegt das Problem?
Ja, das Problem ist im Prinzip mehrdimensional. Also wir haben zum einen ja enorm hohe Spritpreise, das haben ja mittlerweile alle gemerkt vermutlich. Und nun ist es aber so, dass entgegen der Annahme, dass das direkt mit den Weltmarktpreisen zu tun hat, scheint es so zu sein, dass die Preise, die wir zahlen hier an der Tanksäule, entkoppelt sind von denen, die wir auf den globalen Märkten sehen.
Das heißt, die Tankstellenbesitzer, die Betreiber, die Unternehmen hinter den Tankstellen, die nehmen uns viel mehr Geld ab für das Benzin, was wir zapfen, als sie dafür bezahlen müssen. Sie machen das sozusagen ihre Gewinne, können sie selber höher schrauben.
Das ist die Vermutung, die liegt nahe. Dieser Markt ist ja seit Jahren schon kritisiert für seine Intransparenz und es ist auch ein Markt, den man manchmal als Oligopol bezeichnet, also wo wenige Anbieter den Markt beherrschen und es deswegen auch schwerfällt, so ein normales Angebots-Nachfrageschema draufzulegen.
Wie könnte denn dann so eine Übergewinnsteuer denn funktionieren?
Ja, also es gibt ein Papier der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags, das ist eigentlich ganz interessant, die haben das im letzten Jahr sich mal angeschaut, aber eher vor dem Hintergrund der Pandemie und da haben sie gesagt, man müsste einen Referenzzeitraum bilden, natürlich im besten Fall vor der Pandemie, weil das sozusagen sonst total schwierig ist zu vergleichen. Nimmt man zum Beispiel das Jahr 2019 und sagt dann, der Gewinn, der in diesem Jahr angefallen ist, im Jahr 2019, ist zum Beispiel jetzt der Referenzgewinn. Und der Gewinn, der dieses Jahr anfällt, den schauen wir uns an von Mineralölkonzernen. Und wenn der deutlich höher ist, dann wird der Unterschied besteuert mit einem Steuersatz, für den man sich entscheidet.
Aber ist es nicht total willkürlich?
Ja, also ein Stück weit schon. Es ist halt eine politische Setzung sozusagen, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt bei einem ganz zentralen Markt, ja für alle möglichen anderen Industrien, sich zu entscheiden, okay, hier schaut man jetzt mal genau darauf, welche Gewinne gemacht werden und wie die Preisgestaltung funktioniert.
Ich meine, es könnte ja sein, dass ein Unternehmen aus irgendeinem anderen Grund im letzten Jahr wenig Gewinne eingefahren hat und dann dieses Jahr zufälligerweise das Krisenjahr, das Jahr des Krieges, in diesem Jahr zufälligerweise wieder höhere Gewinne macht. Und dann würde man so ein Unternehmen auf einmal massiv besteuern.
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man schon aufpassen, dass es nicht zu so Kollateralschäden führt oder dass man sozusagen mit einer guten Intention, sage ich mal, sehr schlechte Wirkung hervorruft. Man kann, das sagt auch dieses Papier der wissenschaftlichen Dienste, schon eine Grenze ansetzen, zum Beispiel also bestimmte Einkommensgrößen oder Umsatzgrößen von Unternehmen, sodass man kleinere Unternehmen oder innovationsstarke kleine Unternehmen zum Beispiel nicht besteuert, sondern eher große Unternehmen, wo man ja nun schwer argumentieren kann, dass die jetzt durch eine besonders innovative Technik oder so jetzt in diesem Jahr große Gewinne gemacht haben. Also könnte man sich auch nochmal angucken, aber Shell oder Aral, die werden diese höheren Gewinne ja dann eher damit durchgemacht haben, dass sie einfach den Preis hochgesetzt haben. Das ist sozusagen dann die Unterstellung.
Aber es wäre ja alles verbunden mit unglaublich viel Kontrolle.
Ja, also das sind ja dann oft auch börsennotierte Unternehmen, die haben ja dann schon gute Jahresberichte, die man einsehen kann. Also in der Hinsicht muss man jetzt nicht ins Klein-Klein gehen und genau zeigen, wie da einzelne Fässer Rohöl sozusagen gekauft werden. Also das wäre vermutlich schon möglich. Die Frage ist eben, ist es verfassungsrechtlich gut umsetzbar? Betrifft das so Punkte wie Rückwirkungsgebot? Also kann man überhaupt eine Steuer erlassen, die auf die letzten Monate sich bezieht oder aufs letzte Jahr? Und ja, dann gibt es noch in dem Papier auch andere Punkte wie das Erdrosselungsverbot. Also man darf sozusagen keine Steuer einführen, die einen kompletten Unternehmenszweig oder Industriezweig einfach erdrosselt.
Mhm. Also du hast schon genannt, ein möglicher Hinderungsgrund wäre das Bundesverfassungsgericht. Müsste man sich darauf einstellen, dass das in Karlsruhe landet, wenn so ein Verbot irgendwann mal kommen sollte?
Ja, da bin ich jetzt juristisch nicht bewandert genug, aber ich denke, es wird schon viele Einsprüche geben. Man sieht es auch im Internet, schlägt es ja auch hohe Wellen oder in sozialen Medien schlägt es hohe Wellen. Und da gibt es sicherlich Leute, die den freien Markt bedroht sehen und sozusagen sehr stark einschreiten würden.
Wie sieht es denn unter den Bundestagsparteien aus? Zeichnet sich da eine gewisse Sympathie ab für so eine Übergewinnsteuer?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Also die politischen Camps weichen da auch so ein bisschen auf. Also der FDP-Politiker Lukas Köhler war heute früh ja im Deutschlandfunk. Der hat gesagt, dass es einen zu großen Eingriff in den Markt darstellen würde. Der verteidigt natürlich auch seinen Parteikollegen Christian Lindner ein Stück weit. Jens Spahn hat sich aber auch am Wochenende in der Bild am Sonntag geäußert und hat gesagt, dass es schon möglich sei, wenn jetzt Mineralölkonzerne diesen Tankrabatt größtenteils in die eigene Tasche stecken, dass man das dann durch Steuern da entgegenwirkt. Also das ist schon eine interessante Gemengelage. Die Grünen sind tendenziell dafür. Umid Nuripur hat sich geäußert und die Linkspartei, die hat sich ja schon sehr lange mit dieser Möglichkeit beschäftigt. Das ist natürlich auch ein genuines Thema der Partei und deswegen ist es eigentlich eine relativ offene, relativ interessante Debatte auch unter Wirtschaftswissenschaftlern und allein in der Hinsicht auch einfach spannend mal über die Parteigrenzen hinweg sowas zu sehen.
Du hast ja schon gesagt, es gibt andere Länder, in denen so etwas schon läuft, in denen es so eine Steuer schon gibt. Was ist denn da die Erfahrung?
Also es gab in der Geschichte sozusagen in den USA, Frankreich und Großbritannien auf jeden Fall solche Übergewinnsteuern. Die Erfahrung war, dass es eher politisch motivierte Steuern natürlich sind, die nicht unbedingt was an dem Problem von einem zum Beispiel oligopolartigen Markt oder von diesem Ölmarkt generell lösen und auch nicht die Rüstungsindustrie per se zerschlagen oder so. Also das ist auch nicht ein Ersatz für kartellrechtliche Aufsicht oder so. Aber es ist schon so, dass man natürlich in bestimmten Zeiten auch ein Interesse hat an einem Ausgleich im Haushalt und dafür sorgen diese Steuern natürlich schon. In den USA war das zeitweise bei 90% diese Steuer und da sprechen wir eben über ganz andere Größenordnungen als jetzt hier in Deutschland.
Also die Idee wäre natürlich, man schöpft sozusagen einige von den massiven Gewinnsteigerungen der Unternehmen ab, genau in so einer Krise, wie wir die jetzt haben, und kann dieses Geld dann im Haushalt wieder anders verbuchen und damit zum Beispiel dann andere Subventionen möglich machen, wie, was weiß ich, jetzt das 9-Euro-Ticket oder den Tankrabatt oder ein Energiegeld.
Genau, es ist auf jeden Fall auch ein Haushaltsinstrument und nicht nur ein Instrument, um diesen Markt zu bereinigen, ne?
Darf ich dich mal fragen, Markus, was hältst du von dieser Idee?
Also ich habe ja schon gesagt, ich finde diese Debatte total spannend. Allein dafür finde ich es total bereichernd. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das sozusagen alle Probleme in diesem Jahr seit mehr als 100 Jahren total vermachteten Markt löst. Und ich meine, das sind ja auch teilweise so Überbleibsel des Kolonialismus noch, wo diese ganzen Ölunternehmen herkommen. Aber in der Hinsicht allein finde ich das total gut, jetzt diese Debatte zu haben.
Markus Wolf, in Berlin. Danke dir vielmals.
Danke.
Wer Tiere nutzt, hat auch die Pflicht, sie gut zu halten. Er oder sie kann aber auch umgekehrt zu Recht von uns, von der Politik und von uns allen in der Gesellschaft einfordern, die Rahmenbedingungen für das Tierwohl und für Tierschutz zu schaffen und dabei zu unterstützen.
Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, hat heute Mittag das gemacht, woran schon viele vor ihm gescheitert sind. Er hat Pläne für ein Tierwohl-Label vorgelegt. Eine Kennzeichnung also, die uns beim Einkaufen genau sagen soll, wie dieses Tier gelebt hat, dessen Fleisch wir da jetzt gerade kaufen. Nadine Lindner war bei der Pressekonferenz von Cem Özdemir dabei und als ich vorhin mit ihr darüber gesprochen habe, da kam erstmal ein Disclaimer.
Ich glaube, man muss eine Sache da kurz vorher noch vorschalten. Cem Özdemir hat heute seine Pläne vorgestellt und dann kommt das Aber. Es sind bislang nur seine eigenen Vorstellungen. Es sind nur Eckpunkte rein aus dem Landwirtschaftsministerium. Und die Bundesregierung besteht ja jetzt nicht nur aus dem grün geführten Landwirtschaftsministerium, sondern da sind ja noch einige Koalitionspartner, andere Ministerien mit dabei. Mit denen ist dieses Konzept noch nicht abgestimmt. Von daher muss man sagen, schauen wir mal, was daraus wird, aus diesen Ideen. Cem Özdemir hat heute einen Weg beschrieben, der über ein fünfstufiges Label führen wird, was dann erstmal für Schweinefleisch verpflichtend auf die Verpackungen draufgedruckt wird. Er möchte fünf Stufen haben und diese fünf Stufen geben dann Auskunft darüber, wie dieses Tier, also in diesem Fall das Schwein, gelebt hat, vor allem in der Mast, also das heißt in der Aufzucht. Und da gibt es die schlechteste Stufe, das wären nur die gesetzlichen Mindestanforderungen, die dort mit beschrieben werden. Und dann arbeitet man sich quasi hoch. Dann gibt es die nächste Stufe, das ist dann Stall plus Platz. Also das heißt, die Schweine haben 20% mehr Platz. Die Buchten sind so ein bisschen strukturierter. Die nächstfolgende Stufe, da wäre dann auch Frischluft mit im Stall. Das heißt, die Schweine haben Kontakt zum Außenklima und sie haben 46% mehr Platz. Die Stufe, die dann folgt, das ist der Auslauf im Freiland. Also das heißt, die Schweine haben mindestens 8 Stunden am Tag die Möglichkeit, sich im Freien aufzuhalten. Und die höchste Stufe, das soll die Bio-Stufe sein, wo es um Schweine geht, die aufgezogen werden nach EU-Öko-Verordnung, was auch nochmal eine größere Auslauffläche beinhaltet. Ich persönlich finde es relativ erstaunlich, dass man hier schon mit sehr konkreten Zahlen arbeitet, was diesen zusätzlichen Platzbedarf angeht und auf der anderen Seite ja aber wirklich noch auch diese vielen anstehenden Klärungsbedarfe dann mit den Koalitionspartnern hat. Da klafft es ein bisschen auseinander und für alle, die visuell unterwegs sind, die sich dann fragen, naja, wo soll ich das denn finden auf der Verpackung? Das ist im Moment gar nicht so einfach zu sagen, weil man nicht weiß, wie das grafisch gestaltet werden soll.
Die Frage, die ich mir sofort stelle, ist, wer soll denn das eigentlich vergeben, dieses Label? Wer soll sagen, nach diesem oder jenem Standard ist dieses Fleisch erzeugt worden?
Naja, es wären staatliche Vorgaben, die dann festgeschrieben werden in einem Gesetz. Und da steht dann sehr dezidiert drin, wie die Stallungen auszusehen haben, um dann bestimmte oder beziehungsweise die, wie die Mastbedingungen auszusehen haben, um dann diese entsprechenden Stufen auch zu erreichen. Das ist ja die Idee dahinter, dass es ein staatliches Tierhaltungskennzeichen ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu dem, was die Vorgängerin von Cem Özdemir im Amt, das war Julia Klöckner von der Union, die ja Landwirtschaftsministerin vor ihm war, die wollte ja so eine freiwillige Kennzeichnung für alles sozusagen, was besser ist als der gesetzliche Mindeststandard. Sie ist damit im Bundestag gescheitert. Sie hat es zwar bis durchs Kabinett geschafft, aber das Parlament hat da Nein gesagt zu ihrem Vorhaben. Und das wäre auch einer der zentralen Unterschiede zwischen diesen beiden Konzepten.
Mhm. Das heißt, Cem Özdemir geht da durchaus sehr viel weiter und macht sich deshalb Hoffnung, dass er es durchs Parlament bekommt? Fragezeichen?
Ja, wobei man sagen muss, dass der Diskussionsprozess innerhalb der Ampelregierung durchaus noch am Anfang steht. Also die Ampelregierung hat sich zwar vorgenommen, im Koalitionsvertrag, wenn man da reinschaut, dass sie auf eine nachhaltige Landwirtschaft setzt, die sowohl Interessen der Betriebe, wird gesagt, des Tierwohls, aber auch der Natur gemeinsam vereinen will. Das hat Cem Özdemir heute auch noch mal wiederholt, hat gesagt, es geht nicht nur ausschließlich um das Tierwohl, sondern es geht auch tatsächlich noch um Klimaschutzaspekte. Auch der Landwirtschaftssektor muss ja die Klimaschutzziele erreichen. Es geht aber auch um ökonomische Grundlagen für Schweinezüchterinnen und Schweinezüchter. Der hat gesagt, der Veränderungsbedarf, den man sieht, der ist immens. Und er hat es unter anderem daran festgemacht, dass in den Jahren 2010 bis 2020 sich die Zahl der schweinehaltenden Betriebe halbiert hat. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, so wie die Dinge im Moment stehen, sind sie quasi gut und auskömmlich für die Bäuerinnen und Bauern, sondern da ist noch einiges zu tun. Die Frage oder der springende Punkt ist, wie so oft, wie soll das bezahlt werden? Weil man braucht ja nicht viel Fantasie dazu, um jetzt zum Beispiel zu sehen, dass es ein großer Aufwand ist, der zum Beispiel beim Stallumbau auch betrieben werden muss.
Und was hat Cem Özdemir davor?
Ja, das ist, ich finde, die große Leerstelle noch an diesem Konzept. Cem Özdemir ist da wirklich von den Journalistinnen und Journalisten in der Pressekonferenz, die es am späten Vormittag in Berlin gab, wirklich auch gelöchert worden. Genau zu diesem Punkt. Er musste auch einräumen. Da gibt es noch Klärungsbedarf, so hat er es ausgedrückt. Das Problem ist, dass es zwar 1 Milliarde Euro gibt, die bis zum Jahr 2026 über den Bundeshaushalt ausgeschüttet werden kann zur Förderung von Stallumbauten. Aber wenn man jetzt hört, zum Beispiel Aufenthalt im Freien, das ist ja intensiv, auch was die laufenden Kosten angeht, weil sich ja zum Beispiel mehr Menschen dann um die Schweine kümmern müssen, sie in den aus dem Stall rauslassen, dann wieder reinlassen und so weiter. Da für diese laufenden Kosten, da gibt es noch keine Finanzierungsmodelle. Es gibt gewisse Vorschläge, die man hat von der sogenannten Borchert-Kommission, die ganz detailliert im vergangenen Jahr, also noch unter der Vorgängerin, der früheren Landwirtschaftsministerin, drin, wurde vorgelegt, wie Finanzierungskonzepte funktionieren können. Da gibt es unter anderem die Frage, ob man den Mehrwertsteuersatz für tierische Produkte von 7% auf 19% anhebt, ob man so eine Verbrauchsteuer, eine Tierwohlabgabe erhebt oder ob man eine Ergänzungsabgabe Tierwohl einführt. Das wird dort alles durchdiskutiert. Aber die FDP, die Liberalen, stehen da noch sehr auf der Bremse. Die sagen, wir wollen im Moment eigentlich nichts, was für Verbraucher den Fleischpreis erhöhen würde. Man geht ungefähr davon aus, dass 1 Kilo Schweinefleisch 40 Cent mehr kosten würde, um diese Tierwohlaspekte dann auch zu berücksichtigen. Und da stehen die Liberalen auf der Bremse. Die haben auch jetzt schon mal sehr distanziert gesagt, naja, das, was Cem Özdemir heute vorgelegt hat, das ist eine erste Arbeitsgrundlage. Und da hört man ja schon sozusagen den Satz mitschwingen, da wollen wir aber noch mal drüber diskutieren. Cem Özdemir auf der anderen Seite sagt, naja, wenn die Liberalen jetzt alles ablehnen und keine eigenen Vorschläge machen, dann ist die Gefahr relativ groß, dass es für die Bäuerinnen und Bauern eigentlich kaum noch tragfähige Wirtschaftsmodelle gibt.
Nadine, ich schätze ja mal, was Cem Özdemir vor allem vorschwebt, ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland mehr oder verstärkt auf die Fleischqualität achten und vor allen Dingen verstärkt Biofleisch kaufen, um es mal ganz, ganz platt zu sagen, dass dieser Anteil steigen soll. Gibt es irgendwelche Hinweise darauf aus anderen Lebensmittellabels, die wir kennen, dass Verbraucher so reagieren, dass wenn das Fleisch gekennzeichnet ist, dass wenn die Produkte gekennzeichnet sind, nach solchen Kriterien, nach solchen Einstufungen, dass sie dann eine bewusstere Entscheidung pro mehr Qualität treffen?
Ja, ich würde sagen, das ist eine heikle Frage dabei. Cem Özdemir hat eine Studie angeführt, wonach er gesagt hat, dass 92% der befragten Verbraucherinnen und Verbraucher angegeben hätten, dass es ihnen wichtig sei, eine Transparenz zu haben über die Herkunft des Fleisches, beziehungsweise, dass es wichtig ist, für die Verbraucher zu wissen, wie dieses Tier gehalten wurde. Die Schwierigkeit, die es dabei gibt, ist, dass wir im Moment ja als Verbraucherinnen und Verbraucher konfrontiert sind mit einer Vielzahl dieser Siegel und Labels. im Moment gibt es ja auch schon dieses Tierhaltungslabel der großen Supermarktketten, was mit 4 unterschiedlichen Stufen arbeitet, was ja auch für mehr Fleischsorten als jetzt nur für das Schweinefleisch existiert. Also das heißt, Geflügel und Rind sind da auch mit dabei. Es könnte dazu führen, dass, wenn dieser Vorstoß von Cem Özdemir tatsächlich Erfolg hat, dass diese Label möglicherweise eine Zeit lang auch parallel existieren. Dann gibt es verschiedene Bio-Label. Es gibt aber auch zum Beispiel das Neuland-Label für konventionelle, aber hochwertige Tierhaltung. Also ich glaube, es wird eine große kommunikative Anstrengung sein, den Verbraucherinnen und Verbrauchern tatsächlich zu erklären, welches ist jetzt das relevante Label und wo gehen auch die Kosten hin, wie setzen die sich transparent zusammen. Weil man durchaus auch weiß, zum Beispiel auch vom Absatz von Biofleisch, dass der Verbraucher widersprüchlich ist. Auf der einen Seite sagt, der Biofleisch findet man eigentlich gut. Der Anteil von Biofleisch in dem, was verkauft wird, aber über Jahre nach wie vor im einstelligen Bereich auch liegt.
Was sagen denn eigentlich Tierschützer und Umweltschutzorganisationen zu diesen Ideen?
Ja, die haben sich schon dazu geäußert. Also es gibt jetzt eine erste, die Pressemitteilung trudeln jetzt hier so über den Laufe des Nachmittags hier immer stärker ein. Foodwatch, das ist ein Verein, der sich für Verbraucherrechte, aber auch für die Qualität von Lebensmitteln einsetzt. Die zweifeln ziemlich, die sagen, dass alleine die Kennzeichnung der Tierhaltung noch nichts darüber aussieht, wie gut oder schlecht es dem Tier tatsächlich geht. Sie fordern stattdessen, dass die Zahl der Tiere, der Nutztiere deutlich gesenkt wird, um es den Tieren dann auch sozusagen besser zu machen. Der Deutsche Bauernverband hat sich auch schon geäußert. Ich finde eigentlich überraschend zurückhaltend. Dort wird auf der einen Seite gesagt, dieses Tierhaltungskennzeichen, das sei noch nicht umfassend genug, weil man zum Beispiel auch die Konkurrenz fürchtet, was die Ferkelzucht, Ferkelkastration im europäischen Ausland angeht. Da hat man dann die Befürchtung, dass dieses Kennzeichen jetzt von Özdemir sozusagen unterlaufen werden könnte. Und sie pochen halt auch nochmal auf diesen Finanzierungsaspekt, dass das vor allem auch längerfristig unverbindlich dann umgesetzt wird, weil die haben natürlich die Bäuerinnen und Bauern im Blick, die sich dann möglicherweise mit Krediten langfristig auch binden und dann natürlich auch wissen wollen, dass sich diese Ausgaben dann auch an irgendeinem Punkt wieder amortisieren.
Nadine, lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen auf den Anfang unseres Gesprächs. Du hast gesagt, dass heute war sozusagen eine erste Idee von Cem Özdemir. Wann können wir damit rechnen, dass da eine Gesetzesvorlage dazu im Kabinett landet?
Also Cem Özdemir hat sich heute dann doch relativ ambitioniert gezeigt. Er hat gesagt, der Gesetzentwurf soll noch vor der Sommerpause vorliegen. Er würde dann im Herbst im Bundestag und Bundesrat diskutiert werden. Und im Verlauf des kommenden Jahres, so sein Plan, könnte dieses Label eingeführt werden. Ich würde da ein großes Fragezeichen dran machen, weil man schon sieht, dass natürlich auch die Länder dort einiges mitzureden haben, dass auch die Europäische Union, dass dieses Vorhaben noch ein Notifizierungsverfahren durchlaufen muss. Und man muss auch sagen, das, was Cem Özdemir vorhat, das ist meiner Ansicht nach nur der Anfang eines größeren Prozesses, weil er erstmal nur Schweinefleisch im Blick hat. Auch Schweinefleisch, was im Handel verkauft wird. Und da fehlt zum Beispiel noch die Gastronomie. All das und auch die anderen Nutztiere, Rinder, Geflügel fehlt auch noch. Also da ist durchaus noch ein dickes Brett zu bohren. Und sein Ansatz ist eigentlich zu sagen, Cem Özdemir, er will hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft. Also das Leitbild ist da. Und ich glaube, man sieht jetzt hier sozusagen die Geburtswehen des kleinteiligen Weges dahin.
Dann sind wir gespannt, was aus dem Kind wird in den kommenden Wochen und Monaten. Nadine Lindner in Berlin, vielen Dank. Die Übergewinnsteuer und das Tierwohl-Label von Cem Özdemir, das waren unsere Themen heute hier bei der Tag. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.